ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcasts, wollen wir über Pierre Bourdieu sprechen. Pierre Bourdieu, ein Soziologe, ein Sozialwissenschaftler, an dem kommt ja kein Soziologiestudent vorbei. Das ist einer der wichtigsten Soziologen unserer Zeit. Und unserer Zeit heißt, er ist 1930 geboren und 2002 im Alter von 71 Jahren recht früh verstorben an einer schweren Krankheit. Aber er hat eines der vielleicht wichtigsten soziologischen Werke hinterlassen, die feinen Unterschiede, mit dem sich eben jeder Soziologiestudent heute beschäftigen muss. Pierre Bourdieu, nur ganz kurz, damit alle dann nochmal abgeholt sind. Er studierte zunächst Philosophie, hat damals eine Abhandlung auch über Leibniz geschrieben. Dann fing er zunächst an, als Lehrer zu arbeiten, kam aber sehr schnell wieder ins Militär und wurde in den Algerienkrieg geschickt. Danach ging er zurück an die Universität, zunächst an die Sorbonne, ging dann an die Universität in Lille und ging dann 1964 als Professor an die École des Hautes-Études en Sciences Sociales. Das ist eine der wichtigsten soziologischen, sozialwissenschaftlichen Universitäten, Hochschulen in Frankreich. Er verfasste eben das Hauptwerk Die feinen Unterschiede, ein 700 Seiten starkes Werk darüber, wie sich die Milieus durch Geschmäcker voneinander unterscheiden. Darauf wollen wir vielleicht nicht heute in die Tiefe eingehen, also jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, die sich vielleicht freut, jetzt irgendwie viel über das Hauptwerk zu erfahren, da gibt es nachher eine Podcast-Empfehlung dazu. Denn mein späterer Gast gleich hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und an anderer Stelle schon sehr viel dazu gesagt. Und später, das will ich an dieser Stelle noch vollenden, 1981 ging Bourdieu dann mit einem Lehrstuhl ans Collège de France. So, das kurz zur Einleitung, das ist die Person, über die wir heute sprechen möchten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier zu Gast habe Professor Franz Schultheiß. Er studierte zunächst in Freiburg und in Nancy und er promovierte in Konstanz an der Universität. Und da habe ich ihn so ungefähr 12 Jahre verpasst, sonst hätte ich vielleicht auch bei ihm studieren können. Ich habe nämlich mein Studium 2001 in Konstanz begonnen, knapp vorbei sozusagen. 1992 begann Professor Schultheiß die Zusammenarbeit mit Bourdieu. Das heißt, er kennt ihn vermutlich besser als niemand sonst heutzutage. Er hat auch 1994 bei ihm habilitiert. Mhm. Und seit 2019 ist er eben Seniorprofessor an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen bei uns mit der Seniorprofessur des Kunstfeldes und der Kreativwirtschaft. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Schultheiß.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schultheiß, wir wollen natürlich über diesen wichtigen Menschen ein bisschen was erfahren. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen erklären oder in Erinnerung rufen, wie Sie ihn eigentlich selbst kennengelernt haben. Wie war das denn das erste Mal?
Ja, das erste Mal war schon relativ typisch für Bourdieus Einstellung, sein Sozialverhalten. Ich kam von der Uni Konstanz, hatte etwas die Nase voll von meinem Lehrstuhl, wo ich tätig war, hatte gerade die Promotion abgeschlossen. Und dann habe ich über einen Bekannten Zugang zu Bourdieu gefunden, an der École des Hautes-Études, die Sie schon zitiert hatten. Und bei der Vorstellung, beim ersten Gespräch, sagte ich eben, dass ich doch sehr frustriert war und gerne mal in einem neuen Kontext arbeiten würde. Und dann sagte er, dann gehen Sie doch einfach eine Etage runter. Da sitzt der Bernd Schwips, der kümmert sich um Stipendien der Bosch-Stiftung. Und ich schreibe Ihnen einen Brief, dass Sie hier bei mir dann als Chercheur-Associé, als Forschungsassistenz tätig sein können. An einem Tag wurde das gemacht und ich hatte ein Jahresstipendium und war dann bei Bourdieu eben im Team mit drin. Ja? Mhm. Und das war 1987. Mhm. Und bis zu seinem Tod, also gut 15, 16 Jahre Dauer, habe ich dann wirklich immer intensiver mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe zunächst mal seine Bücher ins Deutsche übersetzt und herausgegeben in meiner Reihe bei Universitätsverlag Konstanz. Habe dann auch Projekte mit ihm durchgeführt und auch sehr viele Forschungsreisen gemacht und so weiter. Also es war dann eine sich immer weiter intensivierende Beziehung, sowohl arbeitsmäßig als auch freundschaftlich.
Hatte er denn da schon einen Ruf? Also als Sie das Stipendium erhalten haben, haben Sie gedacht, oh, Bourdieu? Oder haben Sie da ihn ganz frisch kennengelernt?
Ich hatte schon sein Buch gelesen, Die feinen Unterschiede. Das wurde schon in Deutschland heftig diskutiert.
Ja.
Und er hatte also schon den Eindruck, dass es doch ein ganz besonderer Denker und Mensch war. Und das hat sich dann sehr schnell bestätigt. Es war schon etwas angsterregend, weil er doch eine international sehr sichtbare, herausgehobene Person war. Aber im direkten Umgang völlig unprätentiös, ohne irgendeine Arroganz, sehr zuvorkommend, sehr umgänglich. Ja. Das hat mich dann erstmal überrascht und auch beruhigt. Und dann in der weiteren Arbeit war es eben sehr, sehr anregend, an seinen Kursen teilzunehmen, an seinen Seminaren, wo sehr viele Doktoranden dann auch kamen aus der ganzen Welt, und ihn dann immer in Aktion zu erleben zu den unterschiedlichsten Themen. Was einen dann überraschte als Teilnehmer an diesen Seminaren, war die unglaubliche Kompetenz, auf egal welchem Terrain, bei welchem Gegenstand auch immer, er mit einem sehr scharfen soziologischen Blick sofort das Wesentliche erkennen konnte und den Leuten, eine Frau arbeitete über die Kultur der Tennisclubs in Frankreich, ein anderer nebenan über Jazz in einem anderen Land und so weiter. Und zu jedem dieser Themen hatte er etwas Interessantes zu sagen und motivierte die Leute, dann wirklich auch am Ball zu bleiben.
Er ist aber auch als politischer Akademiker bekannt, also er hat sich auch geäußert, möglicherweise auch, weil er eben auch den Krieg erlebt hat, oder? Haben Sie das auch gespürt, dass er da eine streitbare Person war?
Ja, er hat als junger Mann sehr viel geboxt und er war Rugby-Spieler. Und Rugby ist ja nun nicht keine sehr zarte Sportart. Und dieses Kämpferische, das sah man ihm auch an. Und als er gegen seinen Willen nach Algerien geschickt wurde, er war gegen den Kolonialkrieg, gegen Kolonialismus, hat er eben diese Situation dann gleich ins Positive gewendet, indem er sagte, jetzt setzt man mich da in eine Schreibstude als Normalien, das Abgänger der Elitehochschule, nahm man ihn für den Schreibdienst und für also intellektuelle Tätigkeiten. Und dann nutze ich doch einfach diese Zeit, um sozusagen eine politisch engagierte Schrift über Algerien zu verfassen. Und er machte dann sein erstes Buch, das durchaus auch als Waffe der Kritik am Kolonialismus von ihm gemeint war. Und darauf folgten dann, nachdem der Militärdienst fertig war, führte er eine ganze Reihe unterschiedlicher Studien im Feld in Algerien, wo er geblieben ist. Er hatte eine Anstellung an der Faculté des Lettres, an der Uni in Algier. Und er nutzte dann diese Tätigkeit, um, wie er sagte, die Kultur der Algerier zu erforschen, von der die Franzosen sagten, dass es die gar nicht gab. Ja, also diese arrogante Haltung der westlichen Zivilisation gegenüber einem sogenannten Entwicklungsland, ja, einem emergenten Land. Und er hat eben sehr viel Arbeit da rein investiert, diese algerische Kultur und Gesellschaft zu rehabilitieren und sie in ihrer ganzen Komplexität überhaupt den Franzosen zu Hause sichtbar zu machen. Und da begann eigentlich sein politisches Engagement, auch unter anderem durch die Analyse der kolonialen Gewalt an ein Viertel der algerischen Bevölkerung, die aus ihren Häusern vertrieben wurden und in Umgruppierungslagern interniert wurden. Ja, und er hat mit seinen Studien also auch geholfen, diese Gräueltaten, ja, nicht nur mit Waffen kann man Kolonialismus betreiben und Menschen zerstören, sondern auch, indem man sie entwurzelt. Das war sein Kernbegriff. Aber dann hat er längere Zeit doch eher im akademischen Betrieb, universitäre Soziologie betrieben, gelehrt und geforscht, viele, viele Bücher geschrieben. Das ist unglaublich, wenn man sich seine Liste anschaut. Und im Jahre 1989 hat man ihm ein Forschungsprojekt angetragen. In Frankreich herrschte damals die Diskussion über Le Malaise, das Unbehagen der Bevölkerung. Das hat man heute wieder. Ja, die Gelbwesten vor ein paar Jahren hatten das. Und es rührte sich etwas in der französischen Bevölkerung. Und die Regierung wollte wissen, woher kommt denn diese Malaise, dieses Unbehagen? Und er hat dann ein Projekt begonnen, das zu der Studie Das Elend der Welt führte, La Misère du Monde. Und diese Studie, die auf tiefen Interviews mit Franzosen unterschiedlichster Milieus unterschiedlichster Berufsgruppen beruht, machte eben deutlich, was gesellschaftliche Leiden denn eigentlich sind, wie vielfältig das ist. Und dieses Buch hat die Bevölkerung sehr stark aufgewühlt. Er hatte einen unglaublichen Erfolg damit. Es war im ersten Jahr 100.000 Mal verkauft, ein Buch von 1.000 Seiten Soziologie, das muss man erstmal machen. Und danach wurde er 95, als er mit dem Zug an der Gare de Lyon ankam, er kam aus seiner Heimat in Béarn, im tiefen Süden Frankreichs in der Provinz, und da war gerade ein großer Arbeitskampf, ein Riesenstreik, der 2-3 Wochen dauerte. Und er wurde dann von den Gewerkschaftern, die da standen, auf dem Vorplatz der Gare de Lyon gefragt, möchten Sie nicht auch für uns das Wort ergreifen, an dem La Misère du Monde ja genau diese Thematik behandelt hatte. Und er hielt dann eine sehr berühmt gewordene Rede für die Gewerkschafter, ja, und ihren Streik. Und da entstand eine starke neue Politisierung, wie ein Aufflammen schon dieses frühen Engagements. Und da war ich auch sehr stark beteiligt mit ihm. Wir gründeten eine Bewegung, die Raison d'agir, wie es heißt, Gründe zum Handeln, wo quasi diese kritische Soziologie, die er entwickelt hatte, eine Diagnose des Unbehagens an der Gesellschaft, Einfluss in eine neue Form von engagierter Forschung. Und es gab eine Bruchreihe, die auch Raison d'agir hieß, Gründe zum Handeln, wo Forscher mit ihren Spezialgebieten sozusagen in lesbare Bücher, kleinen Umfangs, 100 Seiten maximal, investierten. Die wurden an Bahnhofkiosk verkauft für 5-6 Euro, ja, hatten einen Riesenerfolg, manche von denen 130.000 Mal verkauft. Und dadurch entstand eine Form des Wissenstransfers aus der Forschung, soziologisch, in die öffentliche Diskussion. Das hatte sehr viel Erfolg und Bourdieu wurde dann eingeladen in vielen Ländern, auch für sozusagen ein interessiertes Publikum an gesellschaftskritischer Soziologie. Und das hat ihn dann eben auf andere Art und Weise wieder sichtbar, Aufmerksamkeit hat es ihm gegeben. Und das ist dann ein Bourdieu, von dem sich andere Leute distanzierten dann und sagten, ja, das vielleicht hat das irgendeine Alterskrankheit, dass er jetzt beginnt, in die Politik einzugreifen. Aber er nennt das eine soziologische Intervention. Und er sagte dann, letztendlich, wenn ich die gesellschaftlichen Widersprüche aufdecke und sozusagen den Finger auf die wunden Punkte lege, dann muss ich dies auch in die Öffentlichkeit tragen und da Stellung beziehen. Und so begann dann der zweite Prozess einer Politisierung bei Bourdieu. Ja.
Sie haben gerade gesagt, die feinen Unterschiede wurden heftig diskutiert, als es rauskam. Was war denn der Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat, oder die Herausforderung? Weil ich habe ja eingangs schon gesagt, das ist ein Standardwerk der Soziologie, damit wächst der Soziologiestudent auf und es ist ja auch irgendwo schon etabliert. Aber was war denn damals so die Neuheit, mit der die Gesellschaft konfrontiert war?
Ja, es hat bis dahin unterschiedliche Versuche gegeben, eine Soziologie der Gesellschaft, der Klassengesellschaft zu etablieren. Da gab es die unterschiedlichen Varianten. Mittlerweile war nur die Idee des Proletariats als revolutionärem Subjekt noch abgeflacht. Alleine das Proletariat geriert mehr und mehr zur Minderheit. Die Mittelschichten, Angestellten, gewann soziodemografisch die Oberhand. Und insofern liefen diese Klassentheorien ins Leere. Und Bourdieu kam dann mit einer kulturalistischen Klassenanalyse, indem er aufzeigte, wie letztendlich die soziale Position von Menschen im sozialen Raum einhergeht mit einem ganzen Ensemble an Dispositionen, geschmacklichen zum Beispiel, wie man wohnt, welche Zeitung man liest, wenn man überhaupt liest, geht man in Museen, ja oder nein, mag man Kunstwerke, ja oder nein, was sind die politischen Meinungen der Leute, was konsumieren sie im Alltag und so weiter. Und er hat dann ein System entwickelt, eine Methode, die nennt er Korrespondenzanalyse, wo er den sozialen Raum abbilden kann. Er hat sehr stark visuell gearbeitet, worüber wir momentan auch hier forschen. Und mit dieser visuellen Methode schaffte er es, den sozialen Raum abzubilden, die Position, die Menschen in ihm einnehmen, die Berufe der unterschiedlichsten Art, in diesem Raum zu positionieren und dann mit der Korrespondenzanalyse aufzuzeigen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Hochschullehrer eine abstrakte Kunst mag, das wohltemperierte Klavier, dass er selbst Hobbyfotograf ist und einen Volvo fährt. Ich vereinfache jetzt, um einfach zu sagen.
Ja, genau, ja.
Und dass diese Kombination von Geschmäckern in den unterschiedlichsten Bereichen bis hin zur Kulinarik keinen Zufall darstellen, sondern dass dahinter das steckt, was Bourdieu ein Habitus nennt. Und das ist eines seiner wichtigsten Konzepte. Der Habitus ist das Ensemble an Disposition kognitiv-mentaler Art, ästhetischer Art, moralischer Art, verhaltensmäßiger Art, die von einem Individuum im Laufe des Sozialisationsprozesses verinnerlicht werden, durch Sozialisation weitergegeben werden. Wodurch eben auch wieder die klassenmäßige Abstammung sich dann niederschlägt, dass Menschen der gleichen oder ähnlichen Herkunft in ihren unterschiedlichen Verhaltensweisen und in ihrem Denken sich ähnlicher sind als die Menschen aus unterschiedlichen Herkünften. Und das konnte er empirisch nachweisen. Das wäre der wichtige Punkt. Es ist also keine abstrakte Konstruktion, sondern es ist ein sichtbar gemacht, bildlich, gemachtes, sozusagen ein Niederschlag soziologischer Analyse, die auch Nicht-Soziologen sehr einleuchtet.
Zu dieser visuellen Art gehört auch wahrscheinlich das große Fotoarchiv, das Sie auch aufgearbeitet haben, verwalten und auch ausstellen. Darüber wollen wir nicht zu lang sprechen. Es gibt nämlich ein sehr schönes schriftliches Interview, das im Newsroom der Zeppelin-Universität zu lesen ist. Da möchte ich alle Hörerinnen und Hörer dazu einladen. Das verlinken wir auch, dann kann man es auch nachlesen. Aber diese visuelle Methode, das ist das Abbilden dessen, was man einfach sieht. Ist das der Nachweis, der erbracht wurde?
Also Bourdieu hatte lange verheimlicht, dass in Algerien rund 3000 fotografische Zeugnisse niedergelegt hatte. Er hatte sich eine spezielle Kamera extra in Deutschland gekauft, mit der er sehr gute Bilder machen konnte, eine Ecoflex. Und er hat die dann in Algerien systematisch benutzt und hat eben eine visuelle Soziologie betrieben. Das heißt, er wollte eben den Habitus bildlich fassen, in Aktion, Frauen bei der Arbeit, Männer bei der Arbeit, Männer, die das männliche Ehrprinzip NIF sozusagen durch ihre Haltung den anderen präsentieren. Frauen, die in gebückter Haltung Aufgaben, die die Gesellschaft ihnen zuweist, weil es Frauen sind, die Männer der aufrechte Gang, den Frauen diese andere Position, eine körperliche Hexis, die ihnen sozusagen auf den Leib geschrieben war. Und er fotografierte das alles und wollte, wie er sagte, seine theoretischen Konzepte visualisieren, verbildlichen. Also der Fotoapparat diente ihm dazu, seinen soziologischen Blick zu materialisieren und zeigen zu können. Und dann hat er darauf verzichtet, hatte auf verschiedenen seiner Bücher hat er solche Fotografien für die Cover verwendet, hat aber nie seinen Namen dazu geschrieben. Also er hat das irgendwie unterm Teppich gelassen. Und diese Bilder blieben in Kartons. Und viele sind verloren gegangen. Und als ich sein Buch auf Deutsch Die zwei Gesichter der Arbeit aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt hatte und mit ihm darüber sprach, wie ich das im Deutschen rüberbringen wollte. Und dann sagte er, dann schauen Sie sich da auch mal die Bilder dazu an. Dann sagte ich ihm, welche Bilder, weiß ich nichts von. Dann sagte ich lasse sie Ihnen vorbereiten. Und dann hat er mir die übrig gebliebenen erstmal 700-800, später kamen neue dazu, vorbereiten lassen. Und ich habe ihn dann gedrängt, er müsse diese Bilder unbedingt zeigen. Das sei Teil seiner Soziologie, seiner Forschung. Und er hat dann eingewilligt und dann begann ein langer Prozess, erstmal sondierens, wo kann man das zeigen, mit seiner Einwilligung. Zunächst sollte es in Neuchâtel sein, wo ich damals Prof war. Und dann ist er verstorben. Und wir hatten noch erstmal provisorisch eine Beziehung zu der Revue Kamera Austria in Graz hergestellt. Und mit Christine Friesing-Helly, die Direktorin von Kamera Austria war, habe ich dann gemeinsam das Projekt eines Archivs, Bourdieus Fotografie, entwickelt. Und wir haben dann, ich schätze, etwa 30 bis 40 Ausstellungen organisiert. Das reichte vom Institut du Monde Arabe in Paris bis zur Deichtorhalle in Hamburg, bis zur Photographers Gallery in London. Und es ging um die ganze Welt, Korea, Japan und so weiter. Und dadurch wurde eben ein anderer Bourdieu eben auch noch sichtbar gemacht, der sich bis dahin versteckte. Und der eine Ergänzung zu seinen Diskursen damit auch erreichte. Und dazu sind verschiedene Bücher erschienen. Gerade hier an der ZU haben wir mit Charlotte Hüser, momentan auch Lilly Schreiber, arbeiten wir sehr intensiv an dieser visuellen Soziologie und haben das jetzt noch ausgeweitet, weil Bourdieu in seiner Fachzeitschrift Acte de la Recherche en Sciences Sociales die visuelle Methode, Verwendung von Fotos, aber auch Skizzen und visuellen Dokumenten aller Art, sozusagen kollektiviert hat. Also alle Autoren waren angehalten, doch auch visuelle Elemente, so gut es ging, mit einzubringen. Und das ist momentan ein DFG-Projekt, das wir hier durchführen, wir drei. Ja. Mhm. Und jetzt kommt eben hinzu, dass wir damit auch hinausgehen, auch aus der ZU, um auch hier so Präsenz zu zeigen, und machen eben im nächsten Monat eine Ausstellung in Bielefeld in der Kunsthalle, wo wir einen Ausschnitt aus Bourdieus Fotoarchiv, nämlich zu Geschlechterbeziehungen, in der Kunsthalle zeigen und parallel dazu im Vorlesungsraum, der Kunsthalle ist ein großer Raum für 200-300 Leute, ein Kolloquium durchführen, wo wir mit tatsächlich etwa 200-250 Soziologen aus ganz Deutschland rechnen, die zum Thema Geschlechterbeziehungen forschen, ja, also Geschlechtersoziologie, und sozusagen an einem Ort sowohl in Discours Bourdieu mit seinen akademischen Schriften zu dieser Thematik und was Leute heute daraus machen, und auf der anderen Seite den visuellen Bourdieu mit den Fotos, die die Geschlechterbeziehungen widerspiegeln. Das wird dann jetzt in Kürze stattfinden.
Und wir möchten auch das Datum natürlich an dieser Stelle nennen, das ist der 19. und 20. November in Bielefeld. Unter dem Titel Bourdieu Lectures, Thema Gesellschaft, Herrschaft, Visualität. Also wer daran Interesse hat, man muss einfach nur Bourdieu Lectures googeln und dann findet man das schnell. Da wird es wahrscheinlich viel um auch die Person Bourdieu gehen. Ich frage mich jetzt, wenn er eine Gesellschaft damals so treffend beschrieben hat und seither sich die Gesellschaft so rasant gewandelt hat, Stichwort Informationsgesellschaft, künstliche Intelligenz, ist das eine neue Herausforderung? Hat sich die Gesellschaft so schon verändert, dass man das mit Bourdieu zusammenführen muss? Oder gibt es da vielleicht auch neue Thesen, neue Forschungsfelder, ob das, was er sich damals, seine treffende Analyse, ob das heute auch noch zutreffend ist?
Ja, also sozialer und ökonomischer Wandel, kultureller Wandel findet permanent statt. Und manchmal in besonders rasanter Weise, ja, und disruptiv. Das haben wir heute durch neue Techniken. Aber Bourdieu hat selbst auch einen unglaublich rasanten Wandel erlebt. Die Trente Glorieuse, die Wirtschaftswunderzeit in Frankreich, die Verhältnis in jeder Beziehung erschüttert haben. Er hat das genau auch untersucht in seiner Heimat, dem bäuerlichen Béarn, wo er am Beispiel des erzwungenen Zölibats von Bauern, weil Frauen nicht mehr Bauern heiraten wollten, Bäuerinnen werden wollten, sondern in die nahegelegene Stadt gingen, als Sekretärin, als in andere Lebenswelten hinein. Und er hat das dramatische Schicksal dieser eigentlich Erben von Höfen, ja, die sich nicht reproduzieren konnten, ja, die keine Familie gründen konnten. Da hat er genau den Wandel, einschneidenden Wandel schon sehr intensiv untersucht.
Okay.
Aber zur Gegenwart jetzt. Was passiert momentan? Dass die Gesellschaft auch schon vor 10 Jahren, auch in Frankreich war, nicht mehr die war, die Bourdieu empirisch erforscht hat. Es sind neue Berufe hinzugekommen. Die gesellschaftliche Stratifizierung hat sich geändert. Neue Techniken sind entstanden, die Lebensstile sind nicht mehr dieselben und so weiter und so fort. Aber die strukturierende Wirkung sozialer Ungleichheiten, auch Herrschaftsbeziehungen, wenn wir jetzt nochmal die Geschlechterbeziehung nehmen, es hat eine riesige Bewegung der Emanzipation gegeben. Aber, da würde Bourdieu sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Haben wir nicht immer noch fortbestehende geschlechtsspezifische Unterschiede, jetzt nicht nur, dass Frauen im Durchschnitt 20% weniger verdienen, sondern dass ihr Habitus doch stärker gekennzeichnet durch Zurückhaltung, eine eher stärkere Bescheidenheit, eine eher stärkere Tendenz zur Sorge für andere und so weiter, bei Männern eben viel weniger ausgeprägt, diese Seite, dann dazu führt, dass in Kommunikation von Mann und Frau eben in der Regel häufig asymmetrische Beziehungen entstehen, die dann zu dem, was Bourdieu in einem Buch La Domination Masculine nannte, männliche Herrschaft, heute in weicherer, nicht mehr so massiver Form führen, aber doch einen Fortbestand. Das heißt also, was wir auch da in Bielefeld thematisieren wollen, ist, wie äußert sich heute männliche Dominanz, männliche Herrschaft in fortgeschrittenen demokratischen Gesellschaften, wo man ja eigentlich meint, dass wir das alles hinter uns hätten. Mhm. Und da würde Bourdieu schlicht sagen, bildet euch das nicht ein.
Vermutlich sogar das Gegenteil der Fall. Mit dem Aufkommen einer dominant rechten Gegenbewegung merkt man ja auch wieder diese toxische Maskulinität. Antifeminismus, das wird in den sozialen Medien auch wieder populärer. Ich will damit nicht sagen, es ist Mainstream, aber es gibt mehr Menschen, die sich jetzt damit auszeichnen wollen und das wieder rückabwickeln wollen. Ja. Also die Herausforderung, der Druck wird größer. Ja.
Man kann heute wieder Dinge äußern, die man vor 10, 15 Jahren nicht in den Mund genommen hätte. Mhm. Und wenn so etwas also gesellschaftsfähig wird, im öffentlichen Raum thematisiert werden kann, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass es auch tatsächlich empirisch möglich sein kann. Mhm. Ja. Und tatsächlich sind die gesellschaftlichen Verwerfungen, das Aufkommen populistisch, rechtspopulistischer Bewegungen und so weiter, genau die Thematik, die Bourdieu mit das Elend der Welt ja auch untersuchen wollte. Ja, welche Formen von Frustrationen, von Enttäuschungen in Bezug auf die eigene Lebensführung, Pläne, die man hatte, die man nicht realisieren kann, scheitern, wenn die eigenen Kinder scheitern, ist das auch eine solche frustrierende Erfahrung. Und das, was Bourdieu eben in diese Diskussion bereichernd mit hineinbrachte, ist, dass er eben verschiedene Formen des Elends identifizierte. Nicht nur das materielle Elend, wir haben immer noch einen großen Teil von Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, jedes fünfte bis sechste Kind zum Beispiel in Deutschland. Aber es gibt noch ein anderes Elend, das ist ein, wie er das nennt, positionsspezifisches Elend. Also wenn ich in sozialen Beziehungen stehe, wo ich ständig Druck ausgesetzt werde, zum Beispiel als Lehrer eigentlich ja doch ein sehr ehrenwerter Beruf, von dem man sagt, er ist man lebenslang gesichert. Aber er hat Lehrer interviewt, irgendwo ihm quasi vor Augen geführt wurde, wie stark Menschen dieser Mittelschichten auch an einem spezifischen Elend ihres Berufsstandes auch leiden können. Und das hat er eben an einer Palette von 60, 70 verschiedenen Sozialfiguren, lebenden Menschen, aber durch tiefen Interviews sehr lebendig, sehr plastisch vor Augen geführt. Er wäre heute nötig, wir hätten genug zu tun, ja, um die aktuelle Gesellschaftsdiagnose zu beschreiben, zu betreiben und zu beschreiben. Ja.
Offensichtlich aktueller denn je, weil genau, die Analyseverfahren sind dieselben. Die Förmchen, die Ressourcen haben sich verändert. Genau. Ja. Zumal ja auch, ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit beschäftigen wir uns ja sehr intensiv, fast nur noch mit künstlicher Intelligenz und jetzt habe ich neulich in einem Artikel der Zeit einen KI-Forscher, Visionär, sage ich mal, sagen hören, dass er davon ausgeht, dass wir uns alle ja auch irgendwann mit Chips mit der KI verbinden werden. So, das ist jetzt eine Science-Fiction-Vorstellung, aber sie ist sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es gibt immer irgendwelche Menschen, die sowas ausprobieren. Und dann habe ich im gleichen Zuge, das war jetzt in den letzten Wochen ja auch omnipräsent, mit dem Konflikt im Gazastreifen mir auch immer gedacht, mit was für zwei völlig unterschiedlichen Lebensrealitäten Menschen auf der Erde beschäftigt sind. Die einen denken darüber nach, sich mit der KI zu verbinden und die anderen möchten gern einfach nur fließend Wasser haben. Ja. Und die Digitalisierung wird diesen Trend der Unterschiede, der Spaltung der unterschiedlichen Lebenswelten ja noch weiter vorantreiben, oder?
Ja.
Also das ist ein Gefühl, ist das...
Sowohl international, interkulturell, zwischen den ärmsten Regionen, die da völlig abgehängt sind, und unseren westlichen kapitalistischen Ländern wird die Kluft immer größer, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Also zwischen Menschen, die sozusagen von dieser neuen Ressource, ist ja auch eine kognitive Ressource, profitieren können und vielen, vielen anderen befürchten, die abgehängt werden. Ja, und dadurch wird wieder eine neue Diskrepanz entstehen zwischen sozusagen einer neuen technisch-kulturellen Elite, die sich all dessen bedienen kann, und Menschen, die quasi digitale Analphabeten werden und daran keinen positiven Anteil haben. Die werden quasi das Bodenpersonal sein für die Höhenflieger. Ja?
Und die und die das auch gar nicht mehr aus sich selbst heraus erreichen können. Wir hatten ja trotzdem über die Bildung, über die Schulprozesse gab es immer noch eine Möglichkeit, auch von bildungsfernen Schichten nach oben zu kommen. Mhm. Es war eine Frage der Leistung und natürlich auch eine gewisse Frage der Ressource, des Kapitals, aber es war irgendwie durchlässig. Aber manchmal denke ich mir, dass in den ganz armen Gegenden mit dieser Digitalisierung, wo man ja auch schon ein Grundverständnis haben muss, überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen kann.
Ja. Also was die Aufstiegsmöglichkeiten in unseren demokratischen Gesellschaften angeht, da ist Bourdieu ja das beste Beispiel dafür. Mhm. Also er kommt aus einer bildungsfernen Familie in der hintersten Provinz und hat es geschafft bis in den Olymp des französischen Geisteslebens, das Collège de France, das Sie schon erwähnt hatten, zu gelangen. Also es gibt Durchlässigkeiten, statistisch, probabilistisch gesehen, allerdings sehr beschränkte. Mhm. Ja, also er hat auch in allen Studien etwa zur kulturellen Praxis immer wieder aufgezeigt, wer sind denn die Museumsbesucher? Ja? Mhm. Und bei seinen Befragungen kommt dann eben raus, dass 95% eine höhere Bildung haben. Mhm. Wo ist der Rest? Ja? Mhm. Und das beschäftigte ihn lebenslang, weil das ja auch sein eigenes Schicksal war. Ja, zu fragen, wie gehen denn diese gesellschaftlichen Reproduktionen von Ungleichheiten über die Bühne? Ja? Aber es ist tatsächlich so, dass mit diesen neuen, immer komplizierter und komplexeren Techniken, die wir uns aneignen müssen, um sie auch wirklich positiv bedienen zu können, die Kluft weiter auseinandergeht. Ja. Ja, und wir werden wahrscheinlich immer weiter in eine Gesellschaft der Ungleichverteilung aller Lebenschancen gelangen. Mhm. Lebenschancen, was zum Beispiel die Mortalität angeht, ja, die Lebensdauer, wo wir wissen, dass ein Beamter heute in Deutschland 6 Jahre länger lebt als ein Arbeiter. Mhm. Ja. Und diese Dinge werden sich auf allen Ebenen des Alltagslebens, des Konsums, der Möglichkeit, ein Eigenheim zu bekommen oder einen für sinnhaft gehaltenen Beruf und so weiter. In all diesen Bereichen werden wir erwartbar einen noch stärkeren Niederschlag von sozialer Ungleichheit erleben.
Aus der Erinnerung heraus, wie würden Sie Bourdieu einschätzen, wenn er heute leben würde? Würde er sagen, das schlägt mich nieder, das macht mich traurig, weil ich ja das Problem sehe und erkenne und trotzdem wird es immer schlimmer? Oder würde er sagen, okay, das ist genau das, worum es geht. Jetzt packen wir es an, den Finger in die Wunde legen. Wäre er heute noch der streitbare Mensch?
Absolut. Ja. Bin ich sicher, ja. Er wäre dann schon eine ganze Ecke älter, ja. Also nochmal fast 25 Jahre dazu. Schwer vorstellbar, wie er das mit 95 machen würde. Aber er hatte eine unglaubliche Energie und ich hätte nie gedacht, dass er so krank sein könnte, als er dann plötzlich verstarb innerhalb kurzer Zeit. Wir hatten gerade noch die Zeit, die Bourdieu-Stiftung, die ich hier auch von der ZU aus leite, mit den beiden Kolleginnen Charlotte Hüser und Schreiber, diese ins Leben zu rufen und zu versuchen, über diese Stiftung auch so den Geist Bourdieus auch in verschiedenen Bereichen Forschung und Diskurse, Publikation am Leben zu halten. Mhm. Ja. Und aber er wäre weiterhin genauso streitbar. Mhm. Er hätte unheimlich viel zu tun heute. Mhm. Ja. Wir versuchen, also, um einfach zu sagen, wie man auch im Geiste Bourdieus, wir hatten ja über die Publikation Forschen mit Bourdieu kurz gesprochen zu Beginn, wird die ganze Reihe heißen, die wir jetzt bei Transkript ins Leben rufen. Ich versuche immer noch weiter mit Bourdieu zu forschen. Ich habe jetzt gerade das dritte Buch, das ich zusammen mit Langzeitarbeitslosen geschrieben habe, auf der Basis von, wie bei La Misère du Monde, qualitative Interviews, die von diesen Langzeitarbeitslosen mit anderen Langzeitarbeitslosen durchgeführt werden, sozusagen diesen Geist kritischer Sozialforschung etwas am Leben zu halten und auch diese Interviews in Büchern zu präsentieren, um einfach zu sagen, die Geschichte ist nicht vorbei. Wir können, auch wenn Bourdieu nicht mehr ist, können wir doch diese besondere Art und Weise, Soziologie zu betreiben, noch weiter fortsetzen. Und dem soll auch das Kolloquium in Bielefeld dann dienen.
Worauf kann man sich denn da freuen? Vielleicht können Sie 1, 2 Programmpunkte nennen oder womit werden Sie sich im Spezifischen beschäftigen?
Ja, es ist so, wir werden in 2 Räumen da unterwegs sein. Ein Raum präsentiert das fotografische Archiv zum Thema Geschlechterbeziehungen, Domination Masculin. Und daneben werden wir tagen, ja, und das soll ineinander übergehen. Mhm. Und die Leute, die aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus der Schweiz, dorthin kommen, weil sie Geschlechtersoziologie betreiben, darüber forschen, ganz unterschiedliche Themen, Die werden eben immer einen Brückenschlag versuchen, zwischen dieser Grundthese, herrschaftssoziologisch an Geschlechter heranzugehen, werden die immer wieder in neuer Art und Weise beleuchten. Ja, es gibt ein paar Keynote-Speaker. Wir arbeiten mit 4 verschiedenen Unis zusammen, also Zeppelin-Uni mit der Bodil-Stiftung. Dann haben wir die Uni Bielefeld, wo Uli Bauer tätig ist, ein guter Kollege. Und wir haben Uwe Bittlingmeier in Freiburg, auch Soziologe. Und einen Soziologen von der Akademie der Künste in Wien, Jens Kastner. Und wir 3 hier von der Zeppelin-Uni, wir sind so das Team, das dann es auch auf sich nehmen muss, den Sammelband zu dieser Tagung nachher zu bearbeiten. Was nicht immer ein sehr angenehmes Geschäft ist, weil, wie wir alle wissen, Wissenschaftler dann nicht besonders diszipliniert sind. Wenn man sagt, die Texte müssen bis dann und dann korrigiert vorliegen, dann kann man nur noch beten und hoffen, dass das wirklich so funktioniert.
Ich habe ein ganz spannendes Argument vor ein paar Tagen gehört, wo es um die letzten 20, 50 Jahre Gesellschaft ging. Wir haben ja in einer Gesellschaft gelebt in den letzten 20 Jahren, wo jedes Jahr alles ein bisschen besser geworden ist. Also nicht gut geworden ist, aber ein bisschen besser. Mhm. Wir hatten einen Fortschritt. Und wenn man auf der Seite der Progressiven stand, also zum Beispiel gerade Emanzipation, dann war man immer auf der Seite der Guten, der Verbesserung, des Fortschritts, des Progressiven. Ja. Aber, und jetzt kam das spannende Argument, und es war alles so in dem Zusammenhang Trump, Druck von rechts, Druck von konservativ, Druck gegen die Progression. Aber es wurde nie herausgefordert, weil man nichts zu verlieren hatte. Aber jetzt hat man wieder was zu verlieren, vor allem in Amerika, wenn man sich äußert, kann man den Job verlieren, kann man Ansehen verlieren, weil man fertig gemacht wird. Es ist wieder ein Zustand, in dem man angegriffen wird. Ja. Und die Person, die das geäußert hat, es war Barack Obama, der Ex-Präsident, der hat aber gesagt, aber jetzt gilt's eben. Ja. Also jetzt, gerade jetzt, wo man wieder herausgefordert ist, ist das ja auch ein Moment der Soziologie, wo man wieder herausgefordert ist, jetzt geht's auch um etwas, jetzt muss man wieder heraus.
Es ist bestimmt so, dass eine gesättigte Wohlstandsgesellschaft und Konsumgesellschaft nicht zu gesellschaftskritischem Denken, zu soziologischer Reflexion besonders herausfordert. Es sind Krisen, ja, wo es Erschütterungen gibt, wo man auch gezwungen ist, Position zu beziehen, Stellung zu beziehen. Und dann ist tatsächlich auch die Stunde der Soziologie gekommen in solchen Krisen. Und sie hat eine Funktion auch zu erfüllen. Mhm. Sie steht natürlich selbst unter Beschuss. Also ich glaube kaum, dass Herr Trump besonderer Liebhaber soziologischen Denkens ist. Ja. Wer auch unter Beschuss steht, sind die Künste. Ja. Ja. Wie die Wissenschaft braucht die Kunst die Freiheit, ja, nicht sanktioniert zu werden und keine Zensur erfahren zu dürfen. Und wenn es jetzt an diese Freiheit, diese Grundfreiheit geht, die ja auch den gesamten öffentlichen Raum betrifft. Die Presse ist direkt mit betroffen, auch mit Zensurmaßnahmen. Dann müssten gerade Künstler und Wissenschaftler als Erste quasi auf die Barrikaden gehen und diese Grundrechte verteidigen, ohne die sie keine Funktion erfüllen. Wenn sie nur Diener des Staates oder der Kirche sind, dann kann man gleich einpacken. Mhm. Ja? Also ich denke auch, dass wir vielleicht, man kann es nur hoffen, eine Renaissance jetzt kritischer Reflexivität über gesellschaftliche Verhältnisse und daraus erwachsende Widerständigkeiten erfahren werden.
Eben da, wo die Herausforderung wird, es wichtiger denn je. Deswegen, Bourdieu, wichtiger denn je, spannender denn je.
Kann man sagen, ja.
Wir werden jetzt so langsam am Ende anbelangt. Ja. Haben Sie denn, was Sie sagen wollten, gesagt? Oder wollen Sie noch was loswerden zu den Bourdieu Lectures?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Wir machen diese Initiative mit diesen 4 Universitäten, gründen eine neue Reihe, die heißt Forschen mit Bourdieu. Es kommt von einem Buch, das ich im Sommerfest publiziert habe, das heißt eben auch Forschen mit Bourdieu und ist auch bei Transkript veröffentlicht. Und dann kam uns in der Diskussion die Idee, welchen Titel sollen wir jetzt dieser Reihe geben? Und ich habe dann Bourdieu zitiert, der immer sagte in Gesprächen, hören Sie doch auf, mich zu zitieren, forschen Sie doch selber. Ja? Und daraus resultiert jetzt dieser Titel, wir forschen mit Bourdieu und wir bringen in dieses Kolloquium Leute hinein, die wirklich forschen mit Bourdieu und versuchen insbesondere Nachwuchswissenschaftlern, auch noch die nicht promoviert sind, die Möglichkeit zu geben, sich wissenschaftlich zu betätigen und an einem solchen kollektiven Arbeitsprozess teilzuhaben. Das wäre das Ziel dieses Anlasses dann.
Und so ungefähr, wann könnte man den Sammelband dann erwarten?
Wenn mein Gebet ausreicht, um das zu bewerkstelligen, dann müsste man vor dem nächsten Kolloquium, wir werden jedes Jahr ein solches Kolloquium machen, immer mit einem neuen Thema. Nächstes Jahr wird es Ungleichheit sein, mit einer amerikanischen Soziologin, die Expertin auf dem Gebiet ist. Wir werden wieder eine Ausstellung machen, wo wir aber die Fotografien, die Ungleichheit dokumentieren, präsentieren werden. Mhm. Also bis zu dieser nächsten Ausstellung und dem nächsten Kolloquium soll das Buch vorliegen. Auch motivierend für die Teilnehmer, um zu sagen, es wird wirklich was draus. Also wir setzen uns ran, sofort nach Ende der Tagung und bearbeiten die bei uns eingehenden Texte. Ja, das ist so das Nahziel dann. Und danach kommt die nächste Runde, dann sehen wir weiter.
Wunderbar. Herr Professor Schultheiß, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einsichten in Bourdieus Leben, in Ihre eigene Arbeit. Das ist ja alles auch Ihre eigene Arbeit. Wir sprechen ja nicht nur über Bourdieu, sondern auch über Sie und Ihre Kolleginnen, Lilli Schreiber und Charlotte Hüser.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche ganz viel Erfolg beim Kolloquium und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch an Sie für die Fragen, für das Ping-Pong-Spielen mit Gedanken und die Gelegenheit, das jetzt hier zu präsentieren. Ja, schönen
Sehr
Tag
gerne.
Noch.
Danke.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.